Das heißt, Windows Presentation Foundation, für die, die es nicht wissen, weil ich eine Frage in der Pause gekriegt habe, ist eigentlich unser empfohlenes neues UI-Framework für Desktop-Applikationen. Zum Beispiel deswegen, weil Silverlight, unser Plugin für Web-Applikationen, ein ähnliches Konzept verwendet wie WPF. Silverlight ist ein Subset von WPF. Und wir haben da auch eine gute Trennung zwischen UI und Logik, wie das bei ASP.NET ähnlich ist, was wir in Windows Forms ja nicht so hatten. Das heißt, eigentlich von uns der empfohlene Weg ist, ein WPF User Control zu machen. Nur damit das WPF User Control funktioniert, muss man ein Interop Control nehmen. Es gibt diesen Element Host, das ist ein Windows Forms Control, das WPF Controls hosten kann. Das heißt, auch wenn Sie eine Windows Forms App derzeit haben, können Sie einzelne WPF Controls schreiben und die mit diesem Element Host in Ihre Windows Forms Applikation einbauen. Und natürlich überall, wo ein Windows Forms User Control möglich ist, ist dadurch auch ein WPF User Control möglich. Also die zwei Möglichkeiten haben wir, um irgendein UI Element zur Verfügung zu stellen, das in Outlook in dieser Formregion in den Inspektor hinein dargestellt wird. Auch diese Preview-Fenster verwenden auch Regionen, die wir bauen können. Es gibt für diese Regionen unterschiedliche Verhalten. Separate heißt, hört man mich wieder? Ja. Herzlichen Dank. Nein. Wenn wir uns also Outlook noch einmal anschauen und zum Beispiel eine neue E-Mail-Nachricht öffnen, der gesamte Bereich ist eine Formregion. Wenn etwas separat drinnen ist, separate heißt das, wir bauen eine Region, die über den gesamten Bereich des Fensters ist und ich kann oben dann über ein Ribbon umschalten, ob die eine Region aktiv sein soll, also die Standardregion, oder meine Custom-Region. Adjoining heißt, es wird einfach da unten angehängt oder darüber angehängt. Ich kann also meine Formregion zusätzlich zur Standard-Formregion anzeigen. Was ganz praktisch ist, wenn ich zum E-Mail nur wenig Zusatzinfos erfassen möchte. Weiß nicht, ob jemand dieses Bing Maps Add-in für Outlook kennt. Da gibt es ein Bing Maps Add-in, mit dem ich mir zu einem Kontakt irgendwie den Standort anzeigen lassen kann in einer Karte. Die nehmen zum Beispiel dieses Separate, soweit ich weiß, wenn man da draufklickt, sieht man die Bing Map über den kompletten Bereich. Also kompletter Bereich ist Separate, Adjoining heißt darunter. Es gibt dann noch Replacement, heißt, ich möchte die Standardvisualisierung ersetzen. Also man sieht dann nicht die Standarddarstellung, sondern meine Darstellung. Aber das gilt nur für die Standarddarstellung. Replace All heißt, auch alle, die sich vielleicht als Separate hineingehängt haben, zusätzlich werden auch noch überschrieben. Also Replace All heißt exklusiv, meine View. Replacement heißt meine View statt der Standard View, aber vielleicht noch andere erweiterte Views. Adjoining darunter, separate, heißt umschaltbar über den gesamten Bereich hinweg. Wir können die Formregionen mit dem jeweiligen sogenannten Outlook Item assoziieren. Und wir können dann über die Eigenschaft Outlook Item aus dem Formregionen-Objekt auch darauf zugreifen, auf das jeweilige Item. Und das kann entweder ein Termin sein, dann ist ein Appointment-Item-Objekt, ein Kontakt-Item-Objekt, ein Mail-Item-Objekt, ein Task-Item-Objekt, je nachdem, es gibt diese MAPI-Types und für jeden MAPI-Type oder MAPI-Type gibt es eine Klasse dazu und ich kann jetzt auch definieren, dass meine Formregion nur für E-Mails gilt. Und wo immer jetzt E-Mails angezeigt werden, ist meine Formregion dann dabei. Das heißt, das sind wirkliche Formregionen für Item-Types jeweils und ich kann auf das jeweilige Item über this.outlook-item zugreifen. Bauen wir eine Formregion. Das Outlook müssen wir wieder schließen, sonst funktioniert das nicht. File New Project, Outlook 2010 Add-In. Im Gegensatz zu Word und Excel, wo es Add-In und Document gibt, also Application Level Add-In und Document Level Add-In, was eigentlich eine Deployment-Frage ist und eine Verfügbarkeitsfrage, gibt es bei Outlook nur ein applikationsweites Add-In. Okay, Outlook tut man sich auch ein bisschen schwer, jetzt ein Dokument an sich zu definieren. Und wir nennen das jetzt einmal Outlook Add-In 1, ist einmal ein schöner Name. Wiederum eine this-add-in-Klasse, wiederum this-add-in-startup, this-add-in-shutdown. Und wir können jetzt hier gewisse Dinge machen. Das ist ein Outlook-Add-In, das an und für sich noch nichts mit einer Region irgendwie zu tun hat. Wir werden dann nachher andere Sachen machen. Ich kann zum Beispiel hier auch auf die Application zugreifen und da mir Events holen. Zum Beispiel Item-Load oder Item-Send. Event. Oder ich kann auch ein neues Item anlegen. Create Item, Type Mail Item, öffnet mir ein neues Fenster für eine Mail. Das heißt, ich kann hier auf die Items zugreifen. Wobei ich dann hier natürlich auf dieses Item dann auch weiter zugreifen kann und das noch manipulieren kann und so weiter. Ja. Was wir machen wollen ist, ich kann auch Custom Task Panes wieder hinzufügen und so weiter. Ja, aber was wir machen wollen ist jetzt einmal eine Outlook Form Region zu machen. Und dazu fügen wir das wieder ein als Add New Item. Office. Ich kann auch wieder Ribbons bauen, wenn ich will. Oder eben Outlook Form Region. Form Region 1. Ich kann eine bestehende importieren oder eine neue bauen. Kann jetzt auswählen, was soll sie sein und da sehen wir das nochmal gut visualisiert, separat mit einem neuen umschaltbaren Ribbon-Button da oben, Adjoining darunter, Replacement statt der ersten Ansicht, Replace All, nur die erste Ansicht, keine anderen. Wir nehmen das Adjoining, wir nennen die Form Region Products oder wiederum Customers. Ich kann angeben, wo soll das aktiv sein? Soll das in der Reading Pane, also in dieser Vorschau aktiv sein? Soll das im Inspector Window aktiv sein, wenn ich im Read-Modus bin oder auch wenn ich im Compose-Modus bin? Also wenn ich das nur im Reading Pane-Mode hätte, dann würde man meine DIN nur in dieser Vorschau, in diesem Preview-Fenster sehen, nicht in den aufgemachten Fenstern. In dem Fall sieht man es eigentlich an jeder Stelle, egal ob ich es schreibe oder nicht. Ich würde aber eigentlich das so gern haben. Es soll nur dann angezeigt werden, wenn ich eine neue Nachricht oder ein neues Item anlege. Es soll nicht in der Vorschau sein und auch nicht, wenn ich im Read-Modus bin. Weil es nur wichtig ist, wenn ich etwas anlege. Dann kann ich das jeweilige Item auswählen, zu dem wir es verbinden wollen. Und wir nehmen Task mal her. Finish. Und bekommen jetzt hier einfach ein User Control. Und in dieses User Control können wir irgendwelche Sachen einfügen. Wir können zum Beispiel wiederum die gleiche Datenbankabfrage machen, was auch immer. Und wir können aber auch zum Beispiel, machen wir jetzt eine simplere Demo. Ich möchte diese Datenbankabfragen hier wieder ersparen. Aber ich kann natürlich wiederum genau ähnliche Dinge machen. Wie vorher, Daten aggregieren von irgendwelchen Services, von Datenbanken. Wir schreiben da jetzt nur Customer Name hin und wenn wir in die Textbox was eingeben, dann soll im Task automatisch irgendwie der Kundenname vorkommen. Das heißt, wir brauchen noch eine Textbox. Die nennen wir Xbox 1 ist auch okay. Und dann sagen wir Set Customer. Das ist unsere Formregion und die soll so groß sein. Wobei im Endeffekt wird das eh aufgeblasen von der Größe her. Das heißt, wir machen hier mal ein Anchoring auf die rechte Seite, ein Anchoring auf die untere Seite. Also, okay. So. Und die linke Seite nehmen wir weg vom Anchoring her. Von der Ausrichtung. Wenn wir Set Customer machen, dann wollen wir jetzt mit diesem Punkt Outlook Item auf das gerade aktive Item zugreifen. Wir wissen, dass das Outlook-Item sicher ein Task-Item ist, deswegen, weil wir angegeben haben, dass die Form-Region nur für Task-Items funktioniert. Outlook-Item an und für sich ist aber von der Definition ein Object her. Das heißt, wir müssen eigentlich das casten und sagen, Task-Item, Shift-Alt-F10, using Microsoft Interop Outlook, Gesundheit, also genau diese Interop-Klassen kommen wieder zum Tragen, Task equals Outlook Item as Task Item. If Task ungleich Null, dann sagen wir Task. Schauen wir mal, was gibt es da in Task. Task.actions.add. Kann da auf das kann Attachments anhängen, kann irgendwelche Dinge machen. Ihr hättet gerne irgendwas Simples. Zum Beispiel nehmen wir mal, gibt es da sowas wie einen Title? Subject, Task Subject, sagen wir Treffen mit Kunden, Kunde und in Klammer nehmen wir damit, was das für ein Kunde ist. String Format und der Kunde ist dies Punkt, Textbox 1 Text. Das heißt, wir setzen einfach das Subjekt auf dem dahinterliegenden Outlook-Item. Wir können auch auf den Body zugreifen. Können auch sagen, Task Body equals automatisch generiert. Wir können alles Mögliche hier machen. Probieren wir das einmal so aus. Outlook-Add-In wird geladen. Vielleicht setzen wir einen Breakpoint hinein. Erst beim zweiten Mal. Okay, wir legen ein neues Element an, nämlich eine Aufgabe. Wir haben da unten unsere Customer Pane dazu bekommen. Wir können schreiben, Kunde ist Microsoft, Google. So, Set Customer, Treffen mit Kunde Google, automatisch generiert. Okay, ja, kann da auf irgendwelche Dinge zugreifen und irgendwelche Elemente setzen? Nein. Und ich kann natürlich diese Daten zum Beispiel auch aus der Datenbank laden oder aber auch in die Datenbank schreiben. Also Zusatzdaten, die ich da unten erfasse, müssen ja nicht unbedingt immer in meinem Outlook-Item drinnen sein. Vielleicht nutze ich das einfach nur als irgendein UI-Element und wenn jemand dann Speichern drückt, möchte ich auch in die Datenbank, in meine eigene SQL-Datenbank etwas einfügen. Also ich muss nicht unbedingt immer auf das Outlook-Item zugreifen, vielleicht will ich auch nur irgendwelche UI-Daten dann erheben und woanders speichern. Ich kann übrigens auch auf das komplette Objektmodell zugreifen. So. Von hier aus, also ich kann sagen globals.thisAddIn.application.session get default folder und kann man jetzt hier zum Beispiel den Folder Calendar suchen. Und dann hier so auf meine MAPI-Items zugreifen. Also ich kann jetzt den Calendar-Folder holen und dann zum Beispiel alle Termine durchiterieren und schauen, ob wann der nächste freie Termin ist oder solche Dinge. Habe also kompletten Zugriff auf meine Objekte, nicht nur auf mein Outlook-Item. Outlook-Item, das aktuelle Item und über Application-Session GetDefaultFolder kann ich auf alle MAPI-Folder zugreifen und durch die dann durchiterieren und mir dort Items besorgen. Ja. Die Frage ist, kann ich irgendeine eigene Datenbank als Datenquelle für mein Outlook-Adressbuch nehmen? Prinzipiell ja. Einfach nein. Prinzipiell ja, aber nicht mit den Visual Studio Tools for Office. Es ist nichts .NET-Spezifisches. Es ist möglich, eigene Adressprovider dazu schreiben. Ich weiß aber nicht, wie das genau geht. Ja. Ja, die Frage ist, wie deploy ich etwas, dazu komme ich noch. Die zweite Frage, was ist mit den Connection Strings? Die sind auch weiterhin in der App-Config. Die App-Config, also es gibt auch hier eine App-Config. Wenn wir uns zum Beispiel das letzte Add-in anschauen, dann gab es auch hier eine App-Config, die dann mit deployed wird mit der DLL in dem Fall. Also ganz normales .NET-Modell. Wir haben auch eine App-Domain, die da aufgemacht wird. Für jedes Add-in wird eine neue App-Domain aufgemacht. Das heißt, jedes Add-in kann auch mit eigener Code-Access-Security-Policy laufen, kann eigene Konfigurationen haben und so weiter. Also ganz normale App-Config kann ich auch hier anwenden bei den Outlook-Add-ins. Die liegt im gleichen Verzeichnis wie die DLL, also im Deployment Package ist das mit dabei. Also wir kommen zu dem Deployment nachher eh noch ganz kurz. Mit dem Deployment, mit die DLL muss ja deployed werden, dort wird auch die App-Config dann mit deployed. So. De facto ist es schon das nächste Slide. Später kommen wir noch zu anderen Outlook-Demos, wenn wir uns nochmal das Development selber anschauen. Prinzipiell gibt es unterschiedliche Varianten für das Deployment. Also vom Deployment her muss ich mit Deployen meine DLL-Datei, alle zusätzlichen Dinge, wie immer eigentlich. Der Punkt ist der, ich kann Click-Once-Deployment verwenden. Click-Once-Deployment. Haben wir da noch ein zusätzliches Slide dazu? Nein. Click-Once-Deployment ist ein Mechanismus, wo ich keinen MSI-Installer benötige. Also ich muss das Ganze nicht mit einem MSI-File installieren, sondern ich kann meine DLL gemeinsam mit einem Click-Once-Deployment-Manifest auf einen Server legen. Man ruft das Manifest-File auf und dadurch wird das Add-In installiert. Von einem Server zum Beispiel. Wichtig ist, Add-ins müssen von einer Trusted Location gestartet werden. Ich kann, also wenn ich zum Beispiel einen MSI-Installer mir selber baue, was die zweite Variante ist, und selber die Registrierung durchführe in der Registry, ich kann in der Registry die Add-ins manuell registrieren. Wenn ich das mache, muss ich sicherstellen, dass die Add-ins von einer Trusted Location gestartet sind. Das kann ich in Office konfigurieren. Da gibt es unter Optionen Add-ins, Einstellungen für das Sicherheitscenter, vertrauenswürdige Speicherorte heißt das hier in dem Fall. Also unter Optionen Sicherheitscenter, Einstellungen für das Sicherheitscenter habe ich hier die Möglichkeit, meine Folder anzugeben, wo vertrauenswürdige Speicherorte sind. Und oder vertrauenswürdige Herausgeber oder Dokumente. Und da muss meine Dokumente, weiß ich nicht, ob reicht in dem Fall. Ja, auch, ja. Und da muss meine Applikation oder mein Publisher, also meine Signatur drinnen sein, damit das Add-in geladen wird. Es ist nicht mehr unbedingt nötig, einen Full-Trust-Modus zu haben in .NET. Kann auch mit Partial-Trust laufen. Wichtig ist, dass das Add-in von einer Trusted Location, Publisher oder Document kommen muss, damit es funktioniert. Apropos, schauen wir uns das vielleicht auch nochmal kurz an. Also wenn wir dieses Outlook-Add-In hernehmen, machen wir mal ein Clean, dann sollte an und für sich das Add-In deinstallieren. Ja. Schauen wir mal. legen wir eine neue Aufgabe an. Passt, das Edin ist weg, also das ist auch ein wichtiger Tipp. Immer nachher am Ende clean ausführen. Dadurch spart man sich das manuelle Deaktivieren in diesem dreimal verschachtelten Optionen-Dialog da irgendwo. Ja, wenn ich clean aufrufe, wird das Add-in automatisch entfernt bei allen Add-ins. Ich kann das Ganze publizieren über ganz normales Click Once. Ich habe hier, ja, Outlook schreit. Ich habe hier im Publish-Karteireiter die Möglichkeit, zum Beispiel die Update-Settings zu konfigurieren. Click-Once-Applikationen können sich auch automatisch updaten. Soll das alle 7 Tage passieren? Soll das nie passieren? Ich kann zusätzliche Publisher-Settings noch angeben hier. Und ich kann das Ganze dann publizieren. Machen wir das einmal. Okay. Open. Bin. Achso. Das war im Publish-Folder drinnen. Dann habe ich hier ein Deployment Package, das einerseits hätte ich eine Setup-Exe, die ich starten könnte. Was die Setup-Exe aber macht, ist nichts anderes als dahinterliegendes Click-Once zu verwenden. Und dafür gibt es dieses eigene VSDO Deployment Manifest. Und in diesem Manifest steht im Prinzip drinnen, was meine Applikation ist. Drehen wir das mal ein bisschen größer. Was meine Applikation ist, welches Framework meine Applikation braucht, welche Beschreibung es ist, welche Assemblies benötigt werden. Zum Beispiel haben wir hier die Outlook Add-in DLL, na, haben wir hier die Outlook Add-in DLL Manifest-Datei, die noch benötigt wird. Das ist also mein Deployment Package und da unten habe ich auch die Publisher Identity. Das ist jetzt in dem Fall einfach mein Domänen Zertifikat, das hier drauf gehängt wurde. Und ich habe hier in Application Files dann die wirklichen Add-ins. Da habe ich auch die DLLs dabei, die Utility DLLs, warum er die jetzt kopiert hat. Scheinbar habe ich die referenziert, obwohl die eigentlich nicht unbedingt nötig wären. Ich habe dann hier die DLL selber mit der Dateiendung deploy und dieses Manifest-File. Wenn ich jetzt dieses VSDO-File ansurfe, dann startet sich der customisierte Installer und sagt, Error, das ist schon einmal gut. Ja, starten wir es lieber von da heraus. Unknown Publisher, schließen wir das einmal. Install, close. Und jetzt sollte, obwohl ich es eigentlich nicht gesehen habe, da. Das Add-in mit installiert sein. Das heißt, alles, was ich machen muss, um das ziemlich schnell zu deployen einmal, ist über Click-Once-Deployment hier das Publish aufzurufen oder in den Properties das Publish aufzurufen und da unten das Publish Now war das und in diesem Fall wird dann in den Publish-Subfolder das Ganze abgelegt und wenn ich diese Files auf einen Server draufstelle, kann ich angeben, dass das die Installations-URL ist, das VSDO-File und das .VSDO-File startet dann automatisch den Click-Once-Installer und der Click-Once-Installer lädt das ganze Zeug herunter, installiert es, macht die Registrierung. Also das ist im Prinzip eine Customisierung für das Click-Once-Deployment, dass das mit Office funktioniert. Und wann immer ich das zum Beispiel manuell aufrufe, wird noch einmal nach Updates gesucht oder ich kann eben auch automatische Updates einstellen. Jetzt sagt er in dem Fall, die aktuelle Version ist die letztgültige. Das Ganze taucht dann auch hier drinnen auf. Wie heißt das Projekt? Das Projekt heißt Outlook Add-in 1. Outlook Add-in 1 habe ich es auch hier drinnen und ich kann es da natürlich als Endkunde dann auch wieder genauso deinstallieren. Are you sure that you want to remove this customization? Also es gibt hier dahinterliegend den Office Customization Installer, der halt dann für uns die ganzen Registrierungen vornimmt. Weg ist es. Die Frage ist das jetzt auf einer Per-User-Basis oder auf einer systemweiten Basis. Na, die Feststellung stimmt, es ist auf einer Per-User-Basis, weil es Click-Once deployed ist. Es gibt eben noch die andere Möglichkeit, mit dem Installer einen MSI-Installer zu bauen, der das systemweit installiert, wenn man das gerne möchte. Aber ich meine, unsere prinzipielle Deployment-Strategie geht immer mehr in Richtung Per-User-Policy, weil man dadurch auch zum Beispiel keine administrativen Rechte benötigt. Also wenn wir jetzt von einem User-Account reden, der eigentlich nicht die administrativen Rechte hätte, auf die Registry zuzugreifen zum Beispiel, dann ist so eine Per-User-Installation von Vorteil. Aber mit einem MSI-Installer kann man es auch global installieren für die ganze Maschine. Gibt es noch irgendwelche anderen Fragen? Gut. Das haben wir schon gesehen. Schauen wir uns ein Thema noch an, das Objektmodell genauer von Excel. Das Outlook können wir mal schließen wieder. Wir wollen jetzt ein bisschen in die Add-in-Entwicklung noch hineinschauen zum Thema Excel und Word-Add-ins. In Excel gibt es ein Objektmodell, das jetzt vereinfacht, das ist nicht die Eigenschaften heißen nicht 1:1 so, aber von der Struktur her, wir haben ein Workbook, das ist meine gesamte Datei. In der Datei gibt es einzelne Sheets, Worksheets heißt die Klasse dazu. Also die Klassennamen stimmen, nur die Hierarchie ist manchmal über zwei Ebenen dazwischen. Ja. Aber ein Workbook, eine Workbook-Klasse hat darunter hängend mehrere Worksheets. Zum Beispiel kann ich auch über workbook.activeWorksheet das aktuelle Sheet bekommen. Jedes Worksheet hat drinnen Zellen und wir greifen auf die Zellen über sogenannte Ranges zu. Ich kann zum Beispiel sagen, eine Range übrigens kann eine oder mehrere Zellen sein, ist noch wichtig. Ich kann einfach sagen Sheet, also Worksheet, Sheet.Range und gebe dann einen String an, der genau wie in Excel sein kann. In Excel kann ich ja bei einer Formel auch, Doppelpunkt heißt die Range von A1 bis C3. Ich kann auch Strichpunkt verwenden, A1 Strichpunkt C3 heißt A1 und C3. Und ich kann hier eine Range selektieren und dann mit der etwas machen. Das ist übrigens genau das Gleiche. Die Schreibweise und die ist die gleiche. Die zweite Darstellung ist einfach, mit dem zweiten Parameter kann ich angeben, A1 ist der Start, C3 ist das Ende. So bekomme ich meine Range und kann auf diese Range dann zugreifen, dort Texte setzen, Formatierungen setzen, was auch immer. Es gibt noch zwei Spezialitäten. Das eine ist eine sogenannte Named Range. Named Range ist einfach ein Set von Zellen, denen ich einen Namen gegeben habe. Was einen Vorteil hat, ich muss sie nicht erst selektieren, sondern ich kann aus Office sehr leicht aus .NET sehr leicht darauf zugreifen, über einen Namen einfach. Das heißt, ich kann in einem Dokument eine Range mit einem Namen versehen und kann dann auf die Spalten oder Zeilen oder was auch immer darauf zugreifen. Das zweite sind diese Tabellen. Es gibt ja in Excel die Möglichkeit zu sagen Format as Table. Dann habe ich so eine Tabelle, die ich filtern kann zum Beispiel. Oder eigentlich ist in Excel alles eine Tabelle, aber nicht wirklich. Ja. Excel hat Zellen drinnen. Wenn ich eine Tabelle haben will, okay, in Word werden wir es nicht zeigen können. Excel, also ich habe schließen, habe ich ein paar Add-ins nicht entfernt. Also ich habe da irgendwelche Sachen und ich kann die jetzt markieren und sagen, einfügen, Tabelle. Tabelle hat Überschriften, ja, nein. Und dann kriege ich hier so eine formatierte Tabelle, wo ich dann auch filtern kann und sortieren kann und so weiter. Und das ist ein sogenanntes, entweder eine Table, in Excel 2003 hat es List Object ursprünglich geheißen, in 2007 haben sie es dann auf Table umbenannt. Das Objekt, das .NET-Objekt, das wir haben, heißt immer noch List Object. Wenn wo in der Dokumentation List Object oder Table steht, das ist das gleiche Objekt, nämlich das, was wir gerade gesehen haben. Und das ist auch benannt und wir können jetzt auf diese beiden Objekte zugreifen und damit unterschiedliche Sachen machen. Zum Beispiel schauen wir uns jetzt einmal ein Document Level Add-in an für Excel und bauen da jetzt was dazu. Und zwar wollen wir Excel wieder mal als Datenbank-Frontend für Nordwind verwenden. Wir legen ein Excel 2010 Workbook diesmal an. Add-in wäre eben ein applikationsweites Add-in. Wir legen eine Excel-Datei an und nennen die Northwind Customers. Wir wollen ein neues Excel-Dokument anlegen, dazugehörend. Und wir bekommen jetzt einen Designer, mit dem wir wirklich unser eines Excel-Dokument designen können. Wir haben hier ein Objektmodell dahinter. Das ist das Workbook und das sind die einzelnen Worksheets. Hier habe ich einen C-Sharp-File dahinter. Das ist mein Workbook, das wir vorher gesehen haben. This Workbook, das ist der Startpunkt sozusagen. This Workbook leitet sich, wenn wir in die Definition hineinschauen, leitet sich von Workbook Base ab. Also das ist ein Workbook-Objekt, meine gesamte Datei. Und dann habe ich hier noch einzelne Tabellen, die ich da auch anzeigen kann, jeweils. Oder ich kann mir auch hier wieder den Code anschauen. Tabelle 1, Tabelle 2. Und die leiten sich von Worksheet ab. Worksheet Base. Das heißt, das ist, was wir vorher in der Hierarchie gesehen haben. Workbook, darunter liegend Worksheet. Und wir können jetzt auf diese unterschiedlichen Komponenten zugreifen. Zum Beispiel machen wir Folgendes. Wir formatieren uns jetzt einmal einfach ein Excel-Dokument. Also Excel wird da gleich gehostet in Visual Studio. Wir schreiben da Country. Da machen wir eine Formatierung. So. Und das soll eine Zelle werden, wo jemand eingibt Austria. Und wenn man Austria eingibt, werden da unten in einer Tabelle alle Kunden angezeigt, die aus Österreich sind. Bauen wir nochmal SQL Management Studio, um zu sehen, was es da für Felder überhaupt gibt. Aber ich glaube, einen Customer Name gab es. Wir werden eine Customer-Tabelle hernehmen und da einfach Kunden suchen, die sich in einem gewissen Land befinden und die sollen hier dargestellt werden. Also Excel hat in dem Fall eigentlich eine untergeordnete Aufgabe als Tabellenkalkulation. Es ist eigentlich vor allem ein Datenbank-Frontend. Wir haben hier die Customers. Selektieren wir uns da mal ein paar raus. Company Name, Contact Name und City und Country reicht uns jetzt mal. Company Name, Customer oder Contact. Okay, das soll da entsprechend größer werden. City und Country noch dazu, um zu beweisen, dass es stimmt. Ja, und wir legen uns da einfach eine Tabelle aus dem an. Wir sagen einfügen, Tabelle, oder wir können das auch aus der Visual Studio Toolbox heraus machen. Wir können einfach sagen, Excel Controls, und wir haben hier drinnen die Named Range und das List-Objekt. Das heißt, wir können jetzt sagen, das ist ein List-Objekt. Okay. Und das ist eine Named Range. B1 bis B1, bitte. So. Okay. Mit dem Vorteil, dass wenn wir jetzt das selektieren und F4 drücken, sehen wir jetzt hier, das ist ein Microsoft Office Tools Excel List Objekt. Das nennen wir Customer List. Und dieses Objekt da oben ist ein Named Range Objekt, das nennen wir Search Field. Oder so irgendwie. Ja, das ist okay. Wir haben eh keine Formeln, die das verwenden. Er hat gesagt, dass Formeln vielleicht nicht mehr funktionieren. Und wir wollen noch was. Wir wollen ein Event, ein Change Event. Wenn sich diese Zelle ändert, dann wollen wir etwas machen. So. Also, wenn sich diese Zelle ändert, Search Field Change, haben wir hier ein Event. Und dann können wir jetzt auf das zugreifen, können sagen target.value 2. Und das können wir auf String casten. String value equals value 2 auf String gecastet. Das ist das, was da drinnen steht. Unsere Suchabfrage. Und da machen wir es einmal simple. Message Box show. Willkommen in bloß Value. Okay. Jetzt fehlt eigentlich nur noch, dass wir dann Company, Contact, City und Country hier drinnen binden wollen auf unser List-Objekt. Das wird unser zweiter Teil. Man merkt schon, es ist das echte Office. Das braucht auch ein bisschen zum Schließen. Machen wir das einmal auf. Ich meine, es ist auch nicht so einfach, Office da drinnen zu hosten. Das komplette Excel in einem Fenster und noch anprogrammierbar. So, es wird jetzt geöffnet. Unser Add-in wird geladen. Wir geben ein Office 2010. Willkommen in Office 2010. Na gut, ja. Ist einmal ein netter Beginn. Und jetzt wollen wir aber noch weitermachen. Wir wollen jetzt dann alle Kunden laden, die in diesem Land vorhanden sind. So, diesmal machen wir das mit einem einfachen SQL Connection. Bauen eine SQL Connection auf, con equals new SQL Connection. Con.connectionString equals, wir speichern den Connection String in der App Config ab. Ja, also das funktioniert. Wenn wir eine Referenz auf System.configuration hinzufügen, können wir da komfortabel darauf zugreifen. Wir sagen Configuration Manager. Na, Configuration Manager. Shift-Alt-F10. App Settings. Connection Strings.customer.db. .connection string, das soll unser connection string sein, dann haben wir ein Command, ein SQL Command equals new SQL Command, das hat folgenden Text, select Stern from, das nehmen wir einfach herüber, die Customer ID haben wir nicht, wir haben nur Company Name, wir haben Contact Name, wir haben City, wir haben Country, oder? Soweit ich mich erinnern kann. Das sind unsere vier Felder. Das passt, das kopieren wir uns herüber. Vorher schauen wir noch, dass das alles in einer Zeile ist. Okay. Ah, ja. Gutes Feedback, danke. Deswegen hat man ADIO.NET Entity Framework erfunden für Leute wie mich, die nicht SQL gut schreiben können. Con. Okay. Und, naja, Strichpunkt fehlt auch noch. Und jetzt füllen wir einfach füllen wir das Ganze aus. Wir sagen con.open. Ah, wir nehmen einen Adapter, das ist noch viel leichter. SQL Data Adapter. Adapter equals new Data Adapter. Der Data Adapter hat dieses Kommando und diese Connection. Und wir sagen adapter.fill. Eine Table, eine spezielle wollen wir füllen. Die heißt Customers Table und das war es eigentlich an und für sich. Die Customer Table legen wir uns an, das ist eine Data Table. Customers Table equals null und die befüllen wir hier und irgendwie in das Select Statement sollten wir auch noch ein Where hineinbringen. Where Country like Prozent, also na, country like add country. Okay, mit einem Parameter, dann sagen wir hier command.parameters.add und wir fügen in die Query einfach ein, dass jetzt der Parameter country kommen soll aus unserem Excel, nämlich aus unserem target value 2 auf string gecastet, also value. Gut, das soll es eigentlich sein. Wo? Da hinten. Nein. Was sagt der da? Dataset, Data Table hat eh keinen Overload. Okay. Parameters.add country is obsolete, has been deprecated. Ah, es gibt was Neues, add with value, aber das ist auch okay. Bleiben wir bei dem jetzt. Passt. So, fügen wir das Ganze, passt das eh? Parameter Name, Da gibt es ja gar keinen Overload, der das kann, oder? Add with value, machen wir das einmal. Parameter Name, das ist besser. So, starten wir das. Bitte? Ja, guter Punkt. Und noch was anderes. Irgendwo anzeigen müssen wir es auch noch. Customers Table ist ein neuer Table. Customers Table ist ein neuer Data Table. So, und noch was. Ich meine, schön, dass wir die Tabelle gefüllt haben, aber irgendwo müssen wir das ja anzeigen auch. Und dafür haben wir uns dieses List-Objekt angelegt. Das heißt, this.CustomerList. Das ist unser List-Object, wie wir das sehen können. Und ich kann jetzt sagen, List-Object.DataSource equals CustomersTable. So. Damit binde ich jetzt das, was da zurückkommt, aus der Datenbank einfach auf meine Excel-Tabelle, wenn ich nicht mit dem SQL-Stuff irgendetwas falsch gemacht habe. Schauen wir mal. Add-in wird geladen. Zoomen wir mal Austria. Willkommen in Austria. Exception, oje. Aber es hätte bis daher mal funktioniert. Connection String, danke. Fehlt natürlich auch. Das heißt, wir sagen hier noch Add New Item, App Config. Und fügen in der App Config ein Connection Strings. Add connection string is data source is local slash SQL Express, meine Datenbank, mein initial catalog is Nordwind und integrated security is SSPI. Das sollte eigentlich soweit passen. Dann brauchen wir noch einen Namen. Name is customer DB. So, Customer DB. Setzen wir da einen Breakpoint hinein, schauen wir uns das Ganze an. So habe ich meinen Connection String nicht hardcodiert, sondern kann den austauschen zur Laufzeit. Wir geben noch einmal Austria ein. Willkommen in Austria, das sollten wir vielleicht dann irgendwann einmal rausnehmen. Wir haben den Connection String hier drinnen. Wir haben das Kommando, wir füllen das Ganze. Der funktioniert. Ah, okay. Also man merkt fast, das Schwierigste ist ja weniger die Office-Anbindung, sondern eher mehr die SQL-Integration. So, jetzt hat der Excel geschlossen. Strichpunkt, Strichpunkt. Nordwind SQL Express. Einmal probieren wir es noch. Und danach füllen wir es mit Dummy-Daten. So, Austria. Ja. Okay, es gibt noch ein paar Vorschläge zum SQL-Statement. Das raus, aber braucht man da nicht da, Anführungszeichen zumindest. Okay, probieren wir es noch einmal. Probieren wir mal ein anderes Land. Unsere General Managerin kommt. Ah, na, das geht nicht. So. Ah, geht ja eh. Ja, ausgezeichnet. Und ich kann hier aber auch Italy angeben und aufgrund kleiner Probleme, die wir noch haben, kann ich auch sagen M. Und er sucht mir auch, also ich meine, ich gebe ja den Wert einfach als normalen SQL-Parameter mit. Also ich kann auch SQL-Statements hier machen. Ich kann keine Injection machen zumindest, weil deswegen habe ich ja diesen Parameter verwendet, aber ich kann zumindest die Suche durch das Like mit einem Prozent auch machen. Jetzt kriege ich alle, wo M drinnen vorkommt. Und könnte auch nette Sachen machen, ich könnte rein theoretisch das Stern vorher konvertieren oder solche Dinge. Ja. Das heißt, so haben wir eine Query und die kann ich dann auch noch filtern und sagen, ich möchte jetzt aber die von Dänemark nicht dabei haben. Wenn ich hier etwas ändere, dann kann ich diese Änderungen auch wieder zurückschreiben zur Datenbank. Nicht speichern. Eine Geschichte, die noch sehr nett ist, ich kann auch eigene Controls einfügen in Excel und in Word, wenn einmal das Dokument geöffnet ist. Das ist noch ein Bug von dem Visual Studio 2010 Beta 2. Ich kann dann das Dokument nicht mehr öffnen in dem schönen Designer. Legen wir ein neues Projekt an, machen wir ein Word-Projekt einmal, Word 2010 und sagen da Button-Demo. Ich kann in mein Word-Dokument, in mein Document-Level-Add-In, in das Dokument Windows-Forms oder sonstige Controls hineingeben. Warum hat er jetzt Add-In-Started geschrieben? Bitte? Ja, das war fatal. Gehen wir in Excel hinein und deaktivieren wir das Add-In. Ja. Aber das Add-In, das wir gerade geschrieben haben, war für Excel, oder? Oder war das... Okay. Na, probieren wir mal aus, was ist, wenn das Projekt geöffnet ist. Was ich jetzt zeigen will, ist Folgendes. Ich kann in mein Word-Dokument, ja, oder in mein Excel-Dokument beliebige ActiveX-Controls einfügen. Und was man jetzt gemacht hat, ist einmal da neu zu starten. Ich glaube, da passt was nicht. File, New, Project. Machen wir das Word einmal auf und schauen wir, ob der da nicht irgendwelche... Ja, okay, wer immer das gesagt hat, hatte recht. Es werden da die Custom Task Pane und die anderen Geschichten noch mitgeladen. Ich habe kein Clean gemacht, also immer Clean. Oder Add-ins, gehe zu und die ganzen Add-ins, eigentlich das eine, wieder rauswerfen. Add-in Shutdown, gut erkannt. Word 2010 Document legen wir uns an. Und was man jetzt machen kann, ist, ich kann ActiveX Controls in Word und in Excel einbetten. Ich kann beliebige ActiveX Elemente einfügen. Über Einfügen, Objekt oder sowas geht das. Und was wir jetzt gebaut haben, ist einen ActiveX Host für Windows Forms Controls. Heißt also, ich kann hier auf meine Windows Forms Controls gehen und sagen, Button, was haben wir noch? Property Grid. Daneben, aber dazwischen vielleicht noch ein Text. Ha? Also ich kann beliebige Elemente in mein Ding einfügen, in mein Office hier. In mein Word, Excel, was auch immer. Eine Textbox ist ganz interessant, die zeigt uns nämlich etwas Wichtiges. Ich kann viele Elemente einfügen. Ich kann auch auf sie zugreifen, abbrechen, eins muss ich noch machen, die haben ja alle Namen, ja, Close Word, tschüss. Wenn man auf den Button drückt, dann möchte ich, dass die Inhalte der Textbox ausgegeben werden sollen. Hallo Welt, soll er schreiben, this.range oder this.content.insert_after. Und da gehen wir ein, dies Textbox 1 Text. Also was in die Textbox eingegeben wird, soll an das Dokument angehängt werden. Nein, nicht im abgesicherten Modus starten. Okay. So, ganz normale Controls. Da ganz normaler Text dazwischen. Okay. Ganz normale Textbox, die da gehostet ist. Hallo. Du? Ja. Das ist ein kleines Word. Ich kann was schreiben. Und es wird, da gehört kein Beistrich, aber egal, es wird eingefügt. So. Kann da beliebige Sachen einfügen. Nur, vielleicht ist das eh schon die Frage, speichern wir das Dokument einmal ab. Speichern unter Desktop, Word-Dokument 1. Textbox ist voll. Öffnen wir das Dokument. Textbox ist leer, richtig. Und die Controls sind gar nicht da, weil meine Assembly nicht hier ist. Aber das ist ein anderes Thema. Ja. Aber selbst wenn ich das in den Folder hineinkopiere, wo mein Add-in ist, Word-Dokument 1, bin Debug, wenn ich das da hineinkopiere und jetzt öffne, wo die DLL daneben liegt, dann habe ich meine ganzen Controls, aber die Textbox hat wieder den Ursprungstext, Textbox 1. Meine zusätzlichen Texte sind aber da. Also wichtig ist, diese Controls sind rein nur im Office eingebettet. Ich kann auf sie zugreifen über Event-Händler, ich kann Werte setzen, ich kann sie aber nur als einmalige Eingabe verwenden, nicht als Datenspeicherung. Als Datenspeicherung muss ich mein Word-Dokument hernehmen. Die Inhalte dieser Controls werden nicht im Word-Dokument gespeichert, sondern jedes Mal neu initialisiert. Ja. Bin ich jetzt überfragt? Das kann jetzt vielleicht blöd werden. Probieren wir es mal aus. Na, sie gehen. Nicht. Aha, stimmt. Stimmt. Das ist durchaus ein gewisser Nachteil. Aber wenn man es... Aber wenn man es weiß, ist es auch nicht schlecht. Ich meine, dann muss man sich halt überlegen, ob man diese Funktion einbauen will. Dann sollte man oben lieber fett schreiben, bitte dieses Dokument nur bei 100% anschauen. Dazu haben wir die Bildschirmlupe von Windows eingebaut. Windows-Taste Plus. Aber ist auf jeden Fall ein Feature-Request. Aber das Problem ist dabei eigentlich folgendes. Die Controls selber sind nicht skalierbar. Ja. Es wäre interessant, ob es zum Beispiel bei WPF-Controls funktioniert, weil die sind ja von Haus aus einmal skalierbar. Ich werde es einmal ausprobieren und Feedback dazu auf dem Blog geben. Okay? Diese Demo gönnen wir uns jetzt nicht nochmal den Misserfolg möglicherweise. So, außerdem das letzte Thema für heute. Ihr habt da noch unterschiedliche Objektmodelle drinnen. Das Outlook-Objektmodell ist da auch noch einmal aufgeführt, wenn es dann nachher zum Nachlesen interessiert. Nun möchten wir uns aber noch zum Schluss die Dokumentengenerierung anschauen, bevor wir dann die Pause vor dem dritten Vortrag machen. Und zwar Office-Dateiformate verarbeiten. Nennen wir es mal wertfrei. Wir wollen das Office-Dateiformat verarbeiten und jetzt ist er nicht mehr da, der Office Product Marketing Manager. Da hätte ich eigentlich das drinnen lassen können. Ursprünglich ist daneben Klammer ohne Office gestanden. Aber ich habe mir gedacht, das kommt nicht gut. Also es geht darum, wie kann ich Office-Dateien verarbeiten, ohne ein Office haben zu müssen. Wo ist das interessant? Dort, wo es kein Office gibt, also auf einem Gerät, das nicht Windows und nicht Mac ist, oder auf einem Server, wo wir sagen, die Office-Automatisierung, Office ist einfach kein Serverprodukt. Es gibt zwar in SharePoint etwas, bei SharePoint gibt es Word Automation Services und Excel Services, das ist so eine Art serverseitiges Word und Excel, aber das kann noch nicht alles, also es ist durchaus, das sind nicht die Web-Apps, sondern das ist rein nur zum Rendern und Bearbeiten, ein Objektmodell für den Server. Aber es ist durchaus eine Frage, wie kann ich Office-Dateien verarbeiten, ohne die UI-Automatisierung zu haben, ohne Office zu benötigen. Und die gute Nachricht ist, ja, seit 2007 haben wir ja das Office OpenXML-Dateiformat, kurz OpenXML-Dateiformat, deswegen heißen ja auch die ganzen Dateien anders, DocX, XLSX und so weiter. Und diese Dateien sind in Wahrheit ja eigentlich nur ZIP-Dateien, wie Sie sicher schon oft gesehen haben, die Demo. DocX hinten .zip dazu schreiben und schon ist das eine Datei, die drinnen lauter XML-Dateien hat und Unterordner. Das heißt, das Ganze basiert auf XML prinzipiell, alle Word- und Excel-Dokumente, PowerPoint-Dokumente, alle Dokumente, die ein X hinten haben, werden als XML gespeichert. Und weil XML nun mal ein bisschen größer ist als ein Binärformat, zippt man es noch einmal. Ja. Das Ganze ist auch standardisiert. Das heißt, man kann sich darauf verlassen, dass der Aufbau von diesem Dateiformat immer gleich ist. standardisiert ist, er ist auch dokumentiert, wie der Aufbau ist. Und ich kann diese OpenXML-Dateien verarbeiten, wenn ich ZIP-Dateien öffnen kann und XPath-Queries absetzen kann und ein XML-DOM habe. Üblicherweise hat das eigentlich jede Plattform. Das heißt, ich kann auf jeder Plattform meine DocX-Datei entpacken, die einzelnen Dateien öffnen und bearbeiten, mit XML-Parsing oder XML-DOM irgendwelche Werte ändern und so meine Word-Dokumente, Excel-Dokumente verändern oder PowerPoint und so weiter. Das ist nochmal die ZIP-Datei, wie sie aussieht, wenn man sie öffnet. Sie hat drinnen einen Haufen von Parts, sogenannten, also Subdateien könnte man auch dazu sagen. Es sind XML-Parts, die einfach XML-Beschreibung drinnen haben, was ist in dem Word-Dokument drinnen, aber auch Binär-Parts, zum Beispiel Fotos, die im Word-Dokument drinnen sind, Bilder, das wird alles als JPEG oder PNG da direkt drinnen abgespeichert. Außerdem haben wir sogenannte Relationships, das sind die Verbindungen, also wo kommt ein gewisses Bild vor. Wir haben da zum Beispiel einzelne Word-Dateien, wir haben da Dateien für Footer, wir haben Endnotes, wir haben Font-Table, wir haben da auch irgendwelche Styles und die Relationship ist einfach die Verbindung, welches Dokument verwendet, welchen Style und so weiter. Das Ganze, die ZIP-Datei, nennt man auch ein Package, ein sogenanntes. Und das ist eigentlich der Weg, wie man darüber denken sollte. Man sollte nicht sagen, diese ZIP-Datei, die hat drinnen ein paar Dateien und Verzeichnisse, sondern das Ganze ist ein Package. Und dieses Package besteht aus einzelnen Parts und Relationships. Wenn wir nämlich darauf zugreifen, zum Beispiel über OpenXML-SDK, dann machen wir nicht wirklich Dateizugriffe, sondern wir sagen Create Part, Get Main Part, Add Relationship, Open Package und so weiter. Also die ganze Datei ist das Package und drinnen gibt es unterschiedliche Parts und die sind über Relationships miteinander verknüpft. Haben wir bereits gesehen, XPath und XML-DOM, habe ich schon gesagt, kann man verwenden, aber es gibt auch ein SDK für die Windows-Plattform, das OpenXML-SDK. Und das OpenXML-SDK ist ein Objektmodell, auch für die einzelnen Sprachen wie WordML oder ExcelML. Und ich kann mit dem auch Validierung machen. Ist mein XML-Format, das ich da gerade gebaut habe, auch eines, das Word dann wirklich lesen kann? Ich kann damit jetzt unterschiedliche Szenarien machen. Die meisten sind mit automatisierter Verarbeitung am Server verbunden, wo ich halt kein UI habe irgendwie. Ich kann sagen zum Beispiel, ich möchte von meinem Client aus irgendeine Datei generieren lassen, dann connecte ich mich über einen Service Layer, zum Beispiel über einen WCF-Service zum Server, sagt dort, oder über eine ASP.NET-Webseite und sage, ich möchte mein Dokument generieren lassen, kann man aus irgendeiner Datenquelle Daten laden und dann mit OpenXML-SDK oder mit XML selber einfach mir ein Word-Dokument zusammenbauen, das zippen und zurückschicken und habe am Client meine servergenerierte Word-Datei. Anderes Szenario wäre genau das Umgekehrte, bei uns zum Beispiel mit den Expense Reports, wenn ich jetzt irgendetwas kaufe und Geld zurück möchte, weil ich zum Beispiel 100 Codefest.at-Poster gekauft habe, dann habe ich ein Excel-File, wo ich ausfülle, 100 und so weiter. Ich fülle halt einfach die Tabelle aus. Ich lade die rauf auf eine Webseite und was die dort machen, ist die Excel-Datei zu öffnen und das XML zu analysieren, was ich eingegeben habe und dann irgendwie zu verarbeiten. Das heißt, ich habe eine schöne Eingabemethode. Ich kann es in Excel gut eingeben und am Server wird dann nur mein Teil, den ich eingegeben habe, heraus extrahiert und in eine Datenbank eingetragen. Also eigentlich Server-Export oder Server-Import sind unsere zwei Szenarien. Bevor wir uns da jetzt die große Server-Generierungs-Schluss-Demo anschauen, sind noch einige Dinge wichtig, sagen wir lieber nicht zwei, zum Thema XML. Ja. Das XML hat mehrere Verwendungen in unseren Dokumenten. Einerseits gibt es XML-Schemata für das Aussehen. Also zum Beispiel das WordML ist ein XML-Schema, das mir definiert, wie mein Word-Dokument aufgebaut ist. Oder ExcelML ist eine Sprache, die mir, SpreadsheetML heißt das eigentlich, ist eine Sprache, die mir angibt, wie mein Excel-Sheet aufgebaut ist. Also auch die Dokumentinhalte sind in XML definiert. Das zweite ist, ich kann auch Custom Schemas machen. Also ich kann eigene XML-Files anhängen und in meine docx-Datei eigene XML-Dateien einbetten. Die können irgendwelche Daten speichern, die ich in meiner Applikation Word-Dokument verwenden will. Ja? Also ich kann aus dem Word-Dokument auf Custom-XML-Inhalte zugreifen. Zum Beispiel aus meinem Add-In heraus gibt es da die Möglichkeit immer zu sagen this.custom-XML-parts und damit kann ich auf die XML-Parts zugreifen und die hier verarbeiten. Kann noch über Indizes darauf zugreifen und kann dann hier den verarbeiten über Document-Element. Das heißt, ich habe die Möglichkeit, in meine ZIP, jetzt sind wir schon beim nächsten Slide, in meine ZIP-Datei eigene Daten zusätzlich einzubetten, die ich dann irgendwo verarbeiten kann innerhalb des Dokuments. Das ist zum Beispiel das WordML-Schema. Also da haben wir WordParagraph, WordRun, WordBold, WordText, John Doe und so weiter. WordItalic, Health Agency. Also da ist einfach in XML definiert, wie schaut das Ganze aus. Man muss allerdings sagen, es ist jetzt nicht super schön lesbar. Also es ist schon ein Format, das auch auf die Größe optimiert wurde. Man hätte schon da auch Paragraph schreiben können, aber da wird halt die Datei immer größer. Das ist alles definiert und bei vielen Seiten macht das wirklich einen Unterschied in der Größe. Ja. Also es ist alles gut definiert, es sind sehr kurze Tags. Das zweite ist, ich kann meine eigenen Schemas einbetten oder meine eigenen XML-Files einbetten. Ich brauche nicht mal Schemas eigentlich und einfach hier zum Beispiel einen Conference Report in meine ZIP-Datei, in meine DocX-Datei hineinpacken. Und die kann ich jetzt dann auch binden auf das UI. Und das ist die letzte Demo, die wir uns anschauen wollen. Das ist nämlich sehr interessant für die Dokumentengenerierung. Ich generiere mir, ich kann natürlich auch ein komplettes Dokument from scratch generieren, aber das ist nicht das Simpelste. Das Einfachste ist, ich generiere mir eine Vorlage und mache mir Platzhalter hinein und binde die auf Felder aus dem XML. Also ich sage, dieser Text bindet auf das Feld Attendee Name zum Beispiel. Und dann muss ich einfach nur meine ZIP-Datei öffnen, tausche diese Custom-XML-Datei aus und das Word-Dokument ist neu. Also nicht von der Struktur her, aber vom Inhalt her. Genau das, dass ich in meinem Dokument eben hier ein Custom-XML habe und meinen Dokument-Part und dass ich nur diesen XML-Teil austausche, mein eigenes XML-Format und das Word-Dokument kümmert sich sozusagen um das Rendering. Es gibt da übrigens noch unterschiedliche Sprachen. Es gibt eben Word rein für das Dokumentenformat, Word Processing ML, Spreadsheet ML, Presentation ML und dann noch ein paar andere Sprachen. Das sind die applikationsspezifischen Sprachen, also für Word, für Excel, für PowerPoint. Ich habe dann da eine Sprache für Strukturen, also für Rectangle und solche Dinge. Darunterliegend habe ich Relationships. Content Type, ist das ein Word, ein Excel, ML-File, was auch immer. Und ganz darunter ZIP und XML als Basistechnologie. Das sind die unterschiedlichen Schichten. Ja. Also ich kann es auch nur als ZIP-Datei mit XML drinnen sehen. Ich kann die Relationships und die Content Types analysieren. Und jeder Content Type hat dann drinnen wieder eine eigene applikationsspezifische XML-Sprache, mit der das geschrieben wurde. Wir werden jetzt etwas verwenden, das sogenannte Word Content Control Toolkit. Ich habe das nur dokumentiert, wo man das herunterladen kann. Das werden wir verwenden, um das Word-Dokument auf die Custom-XML-Dateien zu binden. Und fangen wir mal an mit einer Dokumentengenerierung. Legen wir uns ein neues Projekt an und sagen wir hier Website, ASP, Web Application, Doc. Generation Web und ich habe ein Word-Dokument jetzt schon mal vorbereitet, das da drinnen ist. Man spricht hier auch von den XML Islands, den sogenannten. Hier ist unsere Invoice-Vorlage, die kopieren wir uns einmal rüber, sicherheitshalber, in unseren neuen Work Doc Generation Web Folder. Invoice-Vorlage und die kopieren wir uns auch da herein. Diese Invoice-Vorlage ist einfach eine Word-Datei. Das ist eine Rechnung an First Name, Last Name, Company Name, Address, Rechnungsnummer und da haben wir eine Tabelle drinnen. Eins ist wichtig, löschen wir mal den Last Name weg und ich zeige, wie ich den gebaut habe. Man schreibt Last Name hin und jetzt müssen wir definieren, dass das ein Platzhalter ist, ein sogenanntes Content Control. Und dafür ist wichtig, dass ich Datei, Optionen, Menüband anpassen, hier einmal die Entwicklungstools aktiviere. Jetzt habe ich hier einen Ribbon, der heißt Entwicklertools. Und da habe ich die Möglichkeit, Word-eigene Controls hineinzuziehen. Es gibt auch ein Word-eigenes Combo-Box-Element. Das speichert übrigens die Inhalte mit im Word-Dokument. Es gibt halt zum Beispiel keinen Button jetzt in dem Fall. Aber das sind die sogenannten Content Controls. Die gibt es seit Office 2007. Das sind Controls innerhalb des Word-Dokumentes. Und ich sage jetzt, dass LastName ein so ein Control sein soll. Nämlich ein nur Text-Inhaltssteuerelement. Also ein Text-Only-Content-Control. Und da definiere ich noch Eigenschaften dafür. Und sage, der Titel von dem ist LastName und das Tag, die Identifizierung ist auch LastName. Und das habe ich mit all diesen Feldern gemacht. Ah, FirstName hat auch keine Eigenschaft, das habe ich da vergessen, FirstName. Die haben alle immer Company Name, Address, Zip Code, City, Country und so weiter. Hier auch Invoice Number und hier drinnen auch Item Number, Product Name, Item Number, Product Name. Soweit, so gut. Speichern wir dieses fertige Dokument einmal ab. Das ist unsere Invoice-Datei. Das ist unsere Dokumentenvorlage, die wir verwenden wollen. Was ist der Unterschied zwischen .docx und .docx ist die Frage. Also ist es egal. Ich kann das auch in der Dokumentvorlage machen und von dem eine neue Instanz erstellen. Es ist wurscht, ja. Also ob ich es im Word-Dokument mache oder in dem Template, in der Vorlage, ist egal. So, die Invoiced-Text haben wir hier. Ah, das ist das neue ASP.NET 4.0 Template. Der hat mir gleich ein paar Seiten generiert. Die ich eigentlich gar nicht mag. Löschen wir die mal weg. Auch diesen Sitemaster. Das ist, damit man leichter starten kann, bauen sie schon einmal gewisse Standardseiten mit. Wir bauen einfach nur eine Default ASPX, die ganz, ganz leer ist. Und in der Default ASPX gibt es einfach nur eine Textbox und einen Button. Button und Textbox. In der Textbox gibt man ein, was ist das für eine Rechnungsnummer? Wo ist die Textbox? Hier. Okay, und da schreiben wir hin Create Invoice. So, wenn ich jetzt Create Invoice drücke, dann geht's los mit unserer Dokumentengenerierung. Wir brauchen jetzt einmal ein Custom XML-File. Das haben wir auch schon vorbereitet. Das genau diesem Format entspricht. Und Doc Generation Web. Wo haben wir das drinnen? XML Islands. Ich habe hier mehrere Dateien, die wir uns mal mit rüber kopieren. Ich habe eine XML-Datei, wo drinnen ist Invoice, Number, Company Name, First Name, Last Name, alle Felder, die wir im Word-Dokument wollen, aber in meiner eigenen Formatierung. Ich selber habe dieses Format ausgesucht, nicht Word. Gesundheit. Dann habe ich noch ein Schema dazu gemacht und für das Schema mir auch schon mit der XSD-Echse hier Elemente gebaut, die ich für XML-Serialisierung verwenden kann, um am Server das XML-File einfach durch Objektmodell zusammenzubauen. XSD-Echse, da kann ich ja aus einem XS-Schema Klassen bauen, die serialisieren genau in dieses Schema. So, also los geht's. Wir wollen Folgendes machen. Wir öffnen mal dieses Word Document Content Control Toolkit und stellen hier die Datenbindung her. Wir fügen also, wir öffnen mal unsere Datei. Ah, das ist vom letzten Mal. Wir öffnen die Datei invoice.docx und können nun die Felder binden. Hier sehen wir alle unsere Felder, alle unsere Content Controls und hier können wir einen eigenen XML-Part hinzufügen. Das machen wir mal und wir sagen, dieser XML-Part ist dieser bestehende Invoices XML. Gut. Nun müssen wir nur noch die Bindung machen. Dazu machen wir das Fenster kleiner, weil dann ist der Mausweg nicht so weit. So. Und wir sagen, die Invoice Number binden wir auf das Invoice Number Feld. So, und siehe da, da unten sieht man jetzt, dass das hinten schon eine Binding Expression dahinter hat auf dieses XML Feld. Das heißt, OpenXML kann hier binden. Als zweites geben wir an, was haben wir noch? Invoice Date, glaube ich, verwenden wir nicht. Invoice Totals binden wir auch. Dann haben wir den Customer und Contact. First Name binden wir auf First Name. Last Name binden wir auf Last Name. Company Name binden wir auch noch. Den Rest lassen wir. Address, Zip Code, City, Country lassen wir weg. Bindet man auf die gleiche Weise. Blöd ist die Tabelle. Ne? Da haben wir Item Number, Product Name, Amount, Item Price. Das ist eine Zeile. Und dann ist die zweite Zeile. Wie binden wir das? Da müssen wir eigentlich neue Inhalte generieren. Das können wir noch nicht wirklich. Also lassen wir es einmal so. Okay. Öffnen wir jetzt einmal einfach die Invoice.docx-Datei. An Max Knorr, Microsoft Austria. Das ist nicht das, was ursprünglich drinnen gestanden ist. Das heißt, diese Daten kommen jetzt bereits aus meinem Custom XML-File. Ja. Frage ist, geht das in beide Richtungen? Ja. Machen wir das vielleicht, bevor ich die Datei herzeige. Schreiben wir da jetzt an Maximilian Knorr hinein, speichern die Invoice.docx ab, kopieren sie sicherheitshalber, dass wir da nichts irgendwie zusammenhauen, öffnen sie einmal und haben hier im Custom XML Folder, also da ist unser Word-Dokument drinnen, Word-Document XML. Im Custom XML Folder ist hier unser eigenes XML drinnen. Das kopieren wir uns raus und öffnen es. Und sehen, da steht jetzt drinnen Maximilian Knorr. Also Word ist wirklich ein Editier-Device, eine Editier-Umgebung für unser XML. Wenn ich das Feld ändere, dann ist es auch im XML nachher anders drinnen. Und wenn ich umgekehrt das XML ändere, dann ist auch mein Word-Dokument wieder anders. Das heißt, was wir jetzt machen, ist am Server dieses Invoice.docx-File zu öffnen, das XML-File herauszuholen und auszutauschen mit unseren eigenen Daten. So, dazu sicherheitshalber, wir machen jetzt die einfache Version davon. Wir machen einfach ein Replace. Ja, wir replacen 1, 2, 3, 4, 5 durch irgendeinen Text von uns. Also das erste ist einmal, wenn Button Click ist, müssen wir das Dokument öffnen. Das machen wir mit OpenXML, dazu brauchen wir eine Referenz. Im .NET Framework 3.0 gibt es ja dieses System.io Packaging. Das ist in Windows Base drinnen. Referenz auf Windows Base. Jetzt können wir dieses Package öffnen. Using Package. Ja. Package. Shift-Alt-F10. System.io Packaging. Using Package. P equals package.open. Welches öffnen wir? Das brauchen wir noch. Wir brauchen String Source. Ist server.open. Weil wir in einer ASP.NET-Applikation sind, müssen wir sagen Server Map Path, geschwungene Klammer, Invoice.docx. Das ist die Source-Datei. Und wir haben auch eine Target-Datei, die ist Invoice, wir machen das jetzt auf die schierige Version, plus Invoice-ID plus Docx. Also die Output-Datei. Ja. Und da sagen wir Invoice-ID, String Invoice-ID ist das, was wir in der Textbox eingeben. Der Text. Okay. Und jetzt öffnen wir die Datei, vorher kopieren wir sie, also die Vorlage invoice.docx kopieren wir auf invoice1234. Dot copy source.target. So. Damit haben wir jetzt die Target-Datei und die können wir öffnen. Target öffnen wir hier. Jetzt sind wir in der Invoice 127.docx-Datei und können da drinnen jetzt sagen p.getPart und können jetzt einen Teil des Files herausholen mit einer URI, und die URI ist davon custom.xml item1.xml und URI kind ist relative. URI kind relative. Damit sagen wir, wir wollen diesen Part öffnen. WPart. Part. Punkt. Auf den können wir jetzt zugreifen oder wir können ihn auch ersetzen. Wir können also irgendein eigenes XML-File hernehmen oder wir können eins generieren. Generieren wir eines. Wir haben da die Schema-C-Sharp-Datei. Die fügen wir uns ein. Schema C-Sharp hat da Objekte drinnen, damit ich ein XML bauen kann. Das heißt, ich baue mir mal mein XML zusammen, sage invoice element, element equals new invoice. So, jetzt reicht's aber. Ich habe das schon gestern gemacht. Kopieren wir uns das einfach rüber. Dann müssen wir diesen ganzen Faden-Generierungsteil uns nicht noch einmal tippen hier. Default ASPX. So, da haben wir auch noch ein paar Invoice-Items, die wir automatisch generieren. Das kopieren wir uns darüber in die neue Datei. Wir generieren uns im Prinzip hier unser Objektmodell, unser XML-File. Wir haben da einen Customer-Name drinnen, wir haben da eine Adresse drinnen, wir haben sogar zufällige Invoice-Items, die heißen Ware 1 bis 10. Und das gehen wir weg. Was wir jetzt sagen, ist einfach, in unserem Package replacen wir das Item 1 XML mit dem, was wir hier bauen im Objektmodell. Das heißt, wir sagen, XML Serializer, Serializer equals new XML Serializer für den Type of Invoice Element. Wir wollen also unser Objektmodell serialisieren und wir sagen serialize.serialize in den Stream hinein und den holen wir uns jetzt von dem Part. Also von dem Part Item 1 XML innerhalb unserer Word-Datei wollen wir p.getStream, part.getStream machen. Den Stream wollen wir im FileMode.create öffnen, dass wir den überschreiben können und serialisieren unseren Objektbaum-Element da hinein. Heißt, wir ersetzen das eingebettete Custom XML-File jetzt am Server durch unser eigenes XML. Type of. Entschuldigung. So, was fehlt noch? Wir müssen nur noch unseren Part flushen, na, unser Package flushen, pflush. Und, es wäre vielleicht nicht schlecht, das ganze File zurückzugeben. Response.redirect redirect auf das von da oben. So, fertig. Wir haben nirgends Word verwendet, wir haben .NET 3.0 verwendet hier. Das Windows Base ist das .NET 3.0 und 3.5, 4.0 haben es natürlich auch drinnen. Wir können das Ganze starten. So. Und jetzt legen wir eine Rechnung an. 0815. Dazwischen kann ich natürlich die Daten noch aus der Datenbank holen und sie nicht zufällig generieren. Do you want to save or open this file? Save. 0815, speichern wir mal am Desktop. Sollte die Rechnungsnummer 0815 sein und der Kunde soll Maximilian C. Knorr heißen. Ah, Rechnungsnummer 0815, Maximilian C. Knorr, codefest.at, die haben wir nicht gebunden, die Felder. So, schauen wir mal, das könnte noch hart gecodet sein. 27, ja, so, das ist jetzt nicht mehr hart gecodet. Save. Funktioniert es auch da. Maximilian Signor ist immer noch das gleiche, aber das wird jetzt ausgewechselt. Das heißt, ich kann hier wirklich eine Rechnung am Server mit ASP.NET generieren mit einer Vorlage. Nur, was ist mit den Feldern da? Da könnte man jetzt natürlich sagen, jede Rechnung in unserem Demo hat immer 10 Felder. Da tun wir uns eigentlich sehr leicht. Ja. Jeder kauft immer 10 Sachen. so einfach ist halt in der Realität nicht wirklich. Das heißt, wir müssen irgendwie einen Weg finden, wie wir diese Zeilen hier kopieren können. Wie wir sagen können, diese zwei Zeilen, warum die zwei? Weil die unterschiedliche Farben haben. Die ist dunkelblau, die ist hellblau. Diese zwei Zeilen nehmen wir als Vorlagen her und kopieren die einfach immer für jedes unserer Items. Und das ist jetzt der letzte Teil, wie wir das dynamisch machen können, dass die Inhalte beliebig erweiterbar sind. Dazu brauchen wir das OpenXML SDK und greifen mit dem direkt auf unser WordML zu. Also unser XML-File, das das Word-File definiert, das verändern wir jetzt. Wir könnten also auch W.P schreiben und dann W.R, aber ich weiß die Text nicht auswendig. Deswegen gibt es hier ein Objektmodell für die einzelnen Dokumentformate und das verwenden wir, dieses OpenXML-SDK, und greifen auf das Dokument selber zu, nicht mehr nur auf das externe XML-File, sondern auch wirklich auf das Word-XML-File. Das haben wir da unten bereits vorbereitet und kopieren uns einfach mal rüber in the interest of time. Wir brauchen zwei Methoden, die Update Word Document und die, das brauchen wir nicht. Das war der alte Code. Der alte Code hat das nämlich mit XPath Queries gemacht, aber jetzt der neue Code macht das, das ist der alte noch, XML Node und so, nein, das wollen wir nicht sehen. Der neue Code macht das jetzt direkt über das Objektmodell, also nichts mehr mit XML. Diese Methoden brauchen wir und kopieren wir uns herein. No. So. Da unten kommen die dazu. Und um das funktionieren zu machen, müssen wir das OpenXML SDK installiert haben und referenzieren. Die DLL heißt Document Format OpenXML DLL. Wie der Name schon sagt, ist die für die Dokumentformate. Wir fügen die Namespaces hinzu noch. Shift-Alt-F10. STT-Element, Shift-Alt-F10. Okay. Und was wir jetzt hier machen ist, nachdem wir das Custom-XML ausgetauscht haben, wie bisher, ändern wir gewisse Bereiche noch manuell um. Update-Word-Document, Package-P, und das Invoice-Element gehen wir auch mit. Und das manuelle Updaten macht folgendes. Öffnet mit diesem Word-speziellen Wrapper, also das ist wirklich nur für Word gedacht. Es gibt auch einen für Excel oder so, aber der liest WordML. Das sagen wir, wir öffnen das Package als Word-Processing-Document. Jetzt holen wir uns da den Main-Document-Part raus. Da gibt es nur einen. Und in dem können wir jetzt suchen. Wir sagen, wir suchen eine Table. Die Table soll im Word-Dokument gefunden werden und die erste Table nehmen wir uns her einfach. Dann sagen wir, im Word-Dokument gibt es ja vier Zeilen. Ja, die erste ist ein Header, zweite, dritte sind die, die wir klonen wollen und die vierte ist ein Footer. Das heißt, wir lassen von der Table, suchen wir uns Table-Row-Objekte raus, lassen das erste weg und nehmen dann zwei heraus. Das sind die beiden Rows, die wir klonen wollen. Und dann sagen wir, gut, jetzt suchen wir uns die allererste Row heraus, weil das ist das letzte Element. Unter der ersten Row der Tabelle wollen wir neue Felder einfügen. Und dann gehen wir unser Invoice-Element durch und machen folgendes. Je nach dem Index klonen wir entweder die erste oder die zweite, also die zweite oder die dritte Row. Clone Node, kopiert einfach die ganze Table Row und die fügen wir dann darunter ein. Das heißt, wir haben jetzt einmal eine Tabelle mit, sagen wir mal, zum Beispiel 10 Zeilen. Und zum Schluss löschen wir noch die beiden Template-Zeilen, die wir nicht brauchen, mehr weg. Dann haben wir noch Update SDT Node. Da müssen wir das, was wir vorher in diesem Content-Toolkit gemacht haben, jetzt im Code machen, dass wir einfach sagen, SDT heißt nichts anderes als Structured Document Tag. Das sind diese Content Controls. Wir suchen uns in der Table Row die jeweiligen Platzhalter heraus und ersetzen dort das Invoice-Item 1, auf das sind sie derzeit gebunden, durch Invoice-Item mit dem übergebenen Index, sodass jede Zeile wirklich auf eine andere Row in dem XML-File bindet. Und wenn wir das Ganze so ausführen, Dann haben wir auch ein XML, haben wir auch ein Word-Dokument, das dynamische Anzahl von Zeilen hat in dieser Table. Legen wir das an. Bitte? In dem Fall nicht. Die Anzahl ist aber dynamisch. Stimmt, ja. Das Template ist statisch, aber die Anzahl ist dynamisch. Okay. Machen wir das nochmal kurz auf. War da irgendein Problem mit dem? Natürlich, aber wie viele Zeilen, wie oft das kopiert wird, das ist egal in dem Fall. Mein Template muss immer gleich ausschauen. Das Template selber ist fix natürlich. Ich kann aber auch mein Word-Dokument komplett mit diesem Objektmodell konstruieren. Schauen wir mal da hinein. Product Name, Amount, Item Price. Okay. Create Invoice. Wir finden das erste heraus. Und, okay. Ich habe eins vergessen, man muss zumindest ein Binding einmal setzen auf diese Felder, sonst funktioniert es nicht. Wir müssen das noch einmal öffnen und müssen jetzt diese Felder binden, halt einmal immer nur auf das erste Item. Ja, wir binden das auf das erste Item, wir binden das auf den ersten Name, wir binden das auf den ersten Amount, wir binden das auf den ersten Price und wir binden das auf das erste Total. Die zweite Zeile binden wir auch wieder auf das erste, auf das erste, auf das erste. Und wir ersetzen die Bindings einfach, dass immer nicht dann das erste genommen wird, sondern wirklich das erste, zweite, dritte, vierte. So. Gut. Object disposed, ja, das gehen wir drüber hinweg. Und speichern das Ganze ab am Desktop. Schauen uns die Rechnung an. Ich hoffe, das war die mit dem langen Text. Und da sind wir. Wir haben Ware 1 bis 10 drinnen und egal wie viele Waren ist, es wird immer die erste und die zweite Zeile so oft kopiert, wie es nötig ist. Das heißt, wir haben aus einer Vorlage, die eine statische Anzahl von Zeilen drinnen hat, nämlich genau 2, die nehmen wir nur als Template her und kopieren sie beliebig oft hinein mit diesem OpenXML SDK. Ich kopiere in dem Fall immer 2, weil ich die Farbabwechslungen haben will. Nein, ich kopiere immer nur eine. Ich kopiere immer nur eine davon. Das war der Modulo-Operator. Modulo 2 war das. Kann ich in der Pause nochmal zeigen. Ja, der Modulo-Operator. Nein, ich kopiere immer nur eine Zeile. Ich kopiere zuerst die erste Zeile, dann die zweite, dann die erste, dann die zweite und sonst ist halt, fehlt halt eine. So, was haben wir gesehen? OpenXML ist eine ZIP-Datei mit XML-Parts. Da gibt es drinnen einen Word-Dokumenten-Part. Oder auch Custom Parts. Wir können Custom XML hineingeben und das an den Word-Dokumenten-Part binden, an Content Controls. Wenn wir das dynamisch wollen, bei Zeilen in einer Tabelle, also die Anzahl, wirklich die Dokumentstruktur soll sich ändern, einmal sollen 5 Zeilen sein, einmal 3, dann müssen wir mit dem OpenXML-SDK diese Zeilen jeweils kopieren. Content Controls sind eben wichtig zum Binden. Da gibt es dieses Content Control Toolkit, um die Datenbindungen herzustellen. Das OpenXML SDK ist ein Objektmodell, um ein komplettes Word-Dokument objektbasiert bauen zu können. Damit sind wir auch am Ende von diesem Office-Client-Teil angekommen.